Gelobt sei der Herr. Schön, dass wir heute hier sein könnten. Die Fernbedienung brauche ich noch, dann haben wir es. So, die Fernbedienung brauche ich nur noch. Schön, heute gemeinsam mit euch hier sein zu dürfen und zu sehen, wie der Herr wirkt und auch die Jüngerschaftsgruppen zu sehen. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie der Herr im Laufe der Zeit wirkt und Menschen zum Herrn kommen, geistliches Wachstum geschieht. Multiplikation geschieht, das ist das, was der Herr tut und das ist wunderbar und großartig. Ostergottesdienst an diesem schönen grünen Donnerstag, wir wischen immer den grünen Donnerstag für Ostergottesdienst. Wir werden natürlich jetzt nicht typisch traditionell nur über das geschehen, was traditionell am grünen Donnerstag gefeiert wird, sondern wir sprechen über Ostern. Und ich möchte, dass wir diesbezüglich einen Text lesen, der uns als Grundlage heute Abend dient. Wir werden uns allgemein um den Kolosserbrief kümmern, um das, was Gott uns lehren möchte heute Abend durch den Kolosserbrief. Und bevor wir die Präsentation starten, schauen wir uns den Kolosserbrief an, Kapitel 1. Und ich lese zwei Verse, und zwar Vers 13 und 14, Kolosser Kapitel 1, Vers 13 und 14. Und dann möchten wir mit Gottes Gnade und Kraft in die Botschaft gehen und mit offenem Herzen das empfangen, was der Herr heute sprechen möchte. Kolosser Kapitel 1, Vers 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen. Ostern ist eigentlich das wichtigste Fest für uns Christen und eigentlich das wichtigste Fest für die gesamte Menschheit. Wir gedenken an das, was Jesus getan hat am Kreuz, dass er auf die Erde gekommen ist, er ist der Sohn Gottes, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er am dritten Tag auferstanden ist, dass er unter den Jüngern sich gezeigt hat, zum Himmel gefahren ist und zur Rechten des Vaters thront und so für die gesamte Menschheit eine Vergebung, eine Chance eines Neubeginns geschafft hat. Die Kreuzigung selber wurde nicht mit Jesu Tod erfunden. Natürlich durch Jesus ist die Kreuzigung berühmt geworden und eigentlich Jesus ist derjenige, der die Kreuzigung berühmt gemacht hat. Sonst hätten es vielleicht heute nur Historiker gewusst. Aber Jesus ist der berühmteste Gekreuzigte von den Tausenden und Abertausenden Menschen, die die Römer durch diese grausame, eigentlich die grausamste Foltermethode umgebracht haben, nach einem langen Tod. Nach einem langen Leidensweg. Und in diesen geschichtlichen Tatsachen gibt es auch ein Detail, das uns erwähnt wird, dass das Kreuz, auf dem ein Mensch gekreuzigt wurde, es war nicht steril verpackt, so wie der Covid-Test, den du einmal auspackst, einmal anwendest, hoffst, dass du negativ bist oder hoffst, dass du positiv bist, je nachdem, was du möchtest, und dann wegschmeißt. Das Kreuz war nicht steril verpackt, wo stand nur für die einmalige Benutzung. Man packt es aus, man kreuzigt den Menschen und dann warf uns weg. Ich glaube, und es ist eigentlich auch bekannt, dass diese Kreuze verwendet wurden, nachdem der Mensch gestorben ist, nachdem er entweder am Kreuz verwesen ist und dann abgefallen ist oder im glücklichen Falle von Jesus runtergenommen wurde und den anderen. Wurde es wiederverwendet für den Nächsten. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen vielleicht auf demselben Stück Holz wie Jesus vor ihm gekreuzigt wurden. Wie viele wurden vielleicht auf demselben Stück Holz nach ihm gekreuzigt. Ich weiß es nicht, aber an jedem Tag wissen wir, dass Jesus gleichzeitig mit zwei anderen Übeltätern gekreuzigt wurde. Es waren dort drei Kreuze. Jesus war in der Mitte und links und rechts waren noch zwei andere Personen. Ich weiß nicht, wie viele Personen im Laufe der Geschichte, im Laufe der Jahre auf demselben Stück Holz wie Jesus gekreuzigt wurde, aber ich weiß, dass auf demselben Kreuz, wo Jesus gekreuzigt wurde, am selben Tag nicht nur eine Person hing, sondern drei Personen gekreuzigt wurden. Hinter diesem Kreuz, Realität, hinter der physischen Realität, dass an dem Kreuz, an dem Tag Jesus Christus, der Sohn Gottes, der fleischgewordene Sohn Gottes hing, ist die Tatsache, dass drei Personen hingen. Und heute Abend werden wir uns anschauen, dieses Kreuz und genauer diese drei Gekreuzigten, die auf diesem Kreuz hingen. Eigentlich, das Kreuz war eigentlich ein Gericht, war eine Verurteilung, wo die Römer Grauen umherbringen wollten für die Menschen, die so handeln gegen das römische Reich, gegen das römische Gesetz, damit die Menschen Angst bekommen, dass wenn sie so handeln, wie der Gekreuzigte, sie selber so enden können. Natürlich die Leute, die nicht Römer waren, weil nur die nicht Römer durften gekreuzigt werden. Römer wurden schlimmstenfalls enthauptet. Das Privileg der Kreuzigung enthielten sich die Römer und sparten sich nur für die anderen Völker, um besonders grausam ins Gericht mit ihnen zu gehen. Und dieses Kreuz ist eigentlich das Bild einer Gerichtsverhandlung und es bringt eigentlich ein Gericht. Und das Kreuz selber ist eigentlich eine Gerichtsverhandlung, wo wir einen Richter haben, der ein Urteil spricht. Wir haben dort jemanden, der eine Anklage bringt und einen Angeklagten, der verurteilt werden muss. Und die Menschheit ist eigentlich diejenige, die an dem Tag vor Gott angeklagt wurde aufgrund ihrer Sünden. Und der Preis für die Sünde und der Lohn für die Sünde, sagt die Bibel, ist der Tod. Das ist die Tatsache, dass wir uns gegen Gott versündigt haben, hat als Urteil und hat als Strafe den Tod. Und an dem Tag hat Gott ein Gericht gesprochen. Und vor 2000 Jahren wurde es gehalten, aber das Gericht war irdisch nicht fair. Es gibt eigentlich auch geschichtliche Untersuchungen, wo man herausgefunden hat, historisch und juristisch, dass auch nach römischem Recht die Art und Weise, wie Jesus verurteilt wurde, die sogenannte Gerichtsverhandlung, sie war gesetzeswidrig. Jesus wurde ungerecht behandelt und eigentlich gerichtet. Sei es vor den Hohepriestern, wo er gebracht wurde, sei es vor Herodes und vor dem Volk, das war eigentlich nicht gesetzesmäßig, weil die echte Gerichtsverhandlung an dem Tag erfolgte nicht vor menschlichen Gerichten, sondern war eigentlich ein Gericht, das Gott selbst abgehalten hat. Ein Gericht, das Gott abgehalten hat gegen die Sünde der Menschheit. Und dort waren einige Akteure am Spiel und es waren drei Personen, die an diesem Tag gekreuzigt wurden auf dem Kreuz. Gehen wir auf diese Reise heute Abend gemeinsam und untersuchen wir ein bisschen, wer eigentlich auf dem Kreuz Jesus hing. Wer auf dem Kreuz Jesus eigentlich seinen Platz hat. Und wir schauen uns die erste Person an. Und diese erste Person, die am Kreuz hing, hier sagt uns das Wort Gottes im Kolosser, dass diese Person Jesus Christus war. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf Erden und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Paulus unterstreicht für die Kolosser, für die Menschen, die zu Jesus gekommen sind, die Tatsache, dass derjenige, der für uns gestorben ist, stellvertretend die Schuld auf sich genommen hat, Jesus Christus war. Er hat sein Blut vergossen, weil, wie ich gesagt habe, der Preis für die Sünde ist der Tod. Er nahm unsere Schuld auf sich und er hat Frieden mit Gott geschaffen. Dadurch, dass er, der Unschuldige, für uns, die vielen Schuldigen, gestorben ist. Aber die Frage heute Abend ist, wer ist dieser Jesus Christus? Ja, es gibt geschichtliche Beweise, biblische, aber auch außerbiblische, dass Jesus existiert hat. Die historische Existenz Jesu Christi ist wissenschaftlich besser belegt als die von Julius Caesar oder anderen Personen. Es gibt Geschichtsschreiber, die in der Zeit gelebt haben, die haben dokumentiert, dass ein Jesus Christus gelebt hat, der Unruhe geschaffen hat, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde. Aber wer ist dieser Jesus Christus? Wer ist eigentlich derjenige, der gekreuzigt wurde? Und hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Die links und rechts von ihm waren schuldige Übeltäter. Das Lukas-Evangelium sagt uns, dass das Übeltäter waren. Menschen, die Kriminelle waren. Menschen, die etwas gemacht haben, wo das römische Gesetz sie verurteilt hat, dass sie den grausamsten Tod sterben müssen, publik aufgehängt zu werden am Kreuz und dort elendig zu sterben. Aber Jesus Christus sehen wir, dass er unschuldig ist, bis dorthin, dass sogar Pilatus, der ihn gerichtet hat, keine Schuld in ihm findet. Und nur durch Lügen und durch Verzerrung der Realität haben die Hohepriester eine Schuld in ihm gefunden. Eine Schuld, die eigentlich nicht da war. Er ist kein gewöhnlicher Mensch gewesen. Selbst die Leute, die ihn verurteilt haben, haben gesagt, die Worte, die er spricht, sind nicht Worte eines gewöhnlichen Menschen. Der spricht nicht so wie die anderen religiösen Leiter, wie die anderen Rabbis. Pilatus, seine Frau, kommt zu ihm und sagt ihm, hey, pass auf, was du mit diesem tust, weil ich habe letzte Nacht in meinen Träumen viel leiden müssen wegen ihm. Etwas ist anders mit diesem Menschen, er ist kein gewöhnlicher Mensch. Aber wer ist derjenige, der am Kreuz hing? Und Paulus gibt uns hier Aufschluss, auch im Kolosserbrief, und er schreibt Folgendes über ihn. Kolosser Kapitel 1, Vers 15 bis 20, 8 überspringen wir. Ich habe es euch aufgelistet, damit wir es gemeinsam durchlesen. Wir werden heute ein wenig in die Bibel hineingehen. Und hier sagt das Wort Gottes folgendermaßen. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Eine erste Sache, die hier Paulus sagen möchte über Jesus Christus, denjenigen, der gekreuzigt wurde, ist, dass er über der gesamten Schöpfung steht. Das heißt, er ist über der Schöpfung. Hierarchisch ist er nicht Teil der Schöpfung, er steht über der Schöpfung. Wir lesen weiter, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Das ganze Universum, all das Sichtbare, Unsichtbare, alle Gewalten, die physischen Mächte, die wir nicht sehen, aber erleben können, die unsichtbare Welt, sei es die spirituelle, sei es die physische, alles Mächte hier dahin wurden durch ihn. Das heißt, er ist nicht nur über der Schöpfung, er steht auch hinter der Schöpfung. Er steht dahinter, er steckt dahinter. Er ist derjenige, der die Fäden gezogen hat und alles ins Spiel gebracht hat. Wir lesen weiter. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Er steht auch vor der Schöpfung. Bevor alles da war, war er da. Und nun löst jetzt Paulus dieses Rätsel auf. Wenn er über der Schöpfung steht, wenn er hinter der Schöpfung steckt, wenn er vor allen Dingen war und nicht Teil der Schöpfung ist, wer ist er dann? Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Er ist der Schöpfer. Er ist nicht Teil der Schöpfung. Und jemand, der die Schöpfung ins Spiel gebracht hat und selber nicht Teil der Schöpfung ist, kann nur der Schöpfer selber sein. Und das Wort Gottes sagt uns hier, dass Gott im Kreuz in Christus war, in 2. Korinther 5. Und er versöhnte die Welt mit sich, indem er ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns hineinlegte. Die erste Person, die gekreuzigt wurde an dem Tag, war der Richter selbst, war Gott selbst. Er selbst fand keine andere Lösung. Es gab keine andere Lösung, indem der gerechte Gott seine Gerechtigkeit beibehält, aber uns, die Ungerechten, gerecht macht. Es gab keine andere Lösung. Und mich fasziniert das, was John Stott sagte. Er sagte, wenn es keinen Weg gab, wie der gerechte Gott auf gerechter Weise unsere Ungerechtigkeit vergeben konnte, außer sich in Christus auf sich selbst zu nehmen, muss sie in der Tat sehr schwerwiegend sein. In anderen Worten, niemand gibt seinen Sohn her. Schon gar nicht Gott. Wenn eine Krankheit kommt und dir das Kind wegnimmt, wenn ein Unfall geschieht, du hast keine Macht. Und auch wenn du es nicht willst, du lässt es ziehen. Aber wenn du aber der allmächtige Gott bist, der alle Dinge lenkt, der nicht dem Tod, dem Zufall oder anderen Gewalten untergeben ist, und du hast einen Sohn, der dieselbe Essenz hat, dieselbe Göttlichkeit wie du hast, du gibst ihn nicht her. Außer ist die einzige Lösung, um die Schöpfung, die du liebst, den Menschen zu erretten. Ich erzähle dir mal eine Geschichte von einer Gerichtsverhandlung. Und in diesem Gericht war ein ganz komisches Bild. Und zwar, es war der Richter, es waren dort die Ankläger, es war, glaube ich, die Staatsanwaltschaft oder wie auch immer. Und es war dort der Angeklagte, es war ein Mädchen. Wir wissen, in den USA bekommt man den Führerschein mit 16, ein bisschen zu früh vielleicht. Und man bekommt es sehr einfach, der kostet sehr wenig und man muss auch nicht sehr viel machen dafür. Und das Mädel ist gerast, war zu schnell unterwegs und wurde erwischt. Und das musste man, so wie es Amerika ist, muss man für jede Kleinigkeit vor Gericht, musste kommen und musste schauen, welches Urteil sie bekommt und welche Strafe sie bekommt. Ein ganz normales Bild, das 100-mal vorkommt, vielleicht 1000-mal vorkommt in Gerichten auf der ganzen Welt. Das Außergewöhnliche war, dass diese Angeklagte, diese Person, dieses Mädchen, das diesen Delikt gemacht hat, war die Tochter des Richters. Großes Dilemma. Ist eine Beziehung da? Ein Vater, der seine Tochter liebt und nicht verurteilen möchte, am liebsten freisprechen möchte. Aber es ist das Gesetz, das der Richter repräsentiert und er darf sein Amt nicht missbrauchen, auch wenn da eine Beziehung dahinter steckt. Er darf nicht subjektiv sein. Er muss im Amt, das er hat, wo er das Gericht repräsentiert, alle gleich behandeln, auch wenn es sich um die eigene Tochter handelt. Das Problem war, dass dieses Mädchen kein Geld hatte, die Strafe zu bezahlen und die einzige Möglichkeit war, in den Knast zu gehen. Er musste sie verurteilen, dessen, was sie gemacht hat, zu einer gewissen Geldstrafe. Sie konnte nicht bezahlen und die Alternative war, ins Gefängnis zu gehen. Interessantes Bild. Was macht der Richter? Wie kann er seine Gerechtigkeit aufrechterhalten und gleichzeitig seine Tochter erlösen, freilösen und sie gerecht sprechen, dass sie ihre Schuld absolviert? Und Billy Graham sagte, dass der Richter tat Folgendes. Einen gewissen Punkt, wo die Spannung im Saal sehr groß war, alle wollten wissen, was tut er, macht den Kompromiss und die ganzen Schlagzeilen sagen, ungerechter Richter macht Kompromisse, ist subjektiv, verurteilt er seine Tochter eiskalt und alle sagen, hey, was soll das? Ein Richter, der sein eigenes Mädchen in Gefängnis steckt. Zwicksmühle. Aber in dem Moment stand er auf, legte die Robe ab des Richters, ging hin zum Tisch seiner Tochter, nahm sein Geldwürstel raus, legte das Geld auf den Tisch, ging zurück, nahm die Robe auf sich, sagte, okay, du bezahlst, du kannst gehen. Sache war gegessen. Das tat Gott, er war in Christus, er selbst. Und der Mensch, du und ich, die unmöglich unsere Schuld abbezahlen konnten durch Religion, durch gute Taten, durch alles, was wir auch immer tun konnten, das tat Gott für uns. Er nahm unsere Schuld auf sich. Er wurde Mensch. Der Richter selber, Gott selber, wurde gekreuzigt, weil es keine andere Lösung gab. Aber wenn diese Lösung die einzige war, spricht das eigentlich nur dafür, wie unglaublich schwerwiegend meine und deine Schuld, unsere Schuld als Menschen vor Gott ist. Und da geht uns der Gedanke, bringt uns weiter zu der zweiten Person, die gekreuzigt wurde. Zu der zweiten Person, die dort am Kreuz hing. Und hier lesen wir aus dem Kolosserbrief, wir bleiben wie gesagt im Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Und hier lesen wir Folgendes. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. In dieser Gerichtsverhandlung gibt es nicht nur einen Richter, der gerecht sein muss und der den Schuldspruch gibt. Und in dem Fall war es Jesus Christus selber, der die Kreuzigung akzeptiert hat. Sondern in dieser Gerichtsverhandlung gibt es auch einen Ankläger. Und dieser Ankläger hat etwas in der Hand. Er hat Beweise in der Hand. Er hat etwas in der Hand, mit dem er kommt und sagt, hey, es ist hier. Es ist schwarz auf weiß. Das Gesetz sagt das und diese Person hat zu dieser Uhrzeit das und das gemacht und auf Grundlage des Gesetzes dieses Staates musst du als Richter handeln. Und dieser Ankläger, der kommt, der vor Gott kommt und uns schuldig spricht, nicht nur, dass Gott selber gerecht ist, ist der Satan selbst. Der Name Satan bedeutet eigentlich Ankläger. Er klagt uns an. Und es gibt im Alten Testament ein Buch bei den kleinen Propheten, das ist nicht, dass die alle unter 1,60 groß waren, sondern dass die Bücher einfach kurz sind. sucht nach, weil sie so klein sind, übersieht man sie oft, ja, im Alten Testament. Sucht das Buch Zacharias und da seht ihr in Kapitel 3 eine komische Vision. Da gibt es ein paar Träume und der dritte Traum ist ein ganz komischer. Und zwar, da sieht Zacharias den damaligen Hohepriester. Es war Israel, die sind aus Babylon, aus dem Exil also zurückgekommen. Gott baut wieder Jerusalem durch sie auf, der Tempel wird aufgebaut. Und damals war als Hohepriester über Israel ein sogenannter Josua. Und in dieser Vision stand Josua vor Gott. Und dort war jemand anwesend, Satan. Und was macht er? Er klagte Josua an. Josuas Problem war, dass er schmutzige Kleider anhatte. Ein hoher Priester hatte die teuersten Kleider des gesamten Volkes. Die besten Stoffe, die seltensten Farben. Er musste moralisch rein sein, er musste physisch rein sein, es musste alles unbefleckt sein, weil er repräsentierte das Volk. Er repräsentierte auch Gott vor dem Volk. Aber dieses Bild ist sehr paradox, weil er, der Hohepriester, der rein, mit Reinheit vor Gott kommen soll, für das Volk Fürbitte zu bringen, und eigentlich in dieser Vision repräsentiert er das gesamte Volk vor Gott, schmutzige Kleider vor Gott. Und Satan kam und er klagte ihn an und sagte, hey, den. Aber Gott in dieser Vision weist Satan zurecht. Weil er hat einen Plan und die Gnade Gottes, er zeigte sich schon in diesem Buch in der Bibel, wo Gott einfach sagt, nein, Satan, der Herr weise dich zurecht, weil ich habe einen Plan mit ihm. Er ist eine Kohle, eine glühende Kohle, die ich aus dem Feuer rausgenommen habe. Also ich habe ihn gerettet, ich habe einen Plan mit ihm und ich werde es nicht aufgeben. Aber Offenbarung 12:10 spricht, dass zum Schluss der Teufel auch verdammt wird für die Ewigkeit, der Satan, der uns andauernd anklagt. Das heißt, sein Job ist es, die Menschheit anzuklagen, uns anzuklagen. Ja? Und das, was er verwendet hat, die Anklagepunkte sind welche? Die Anklagepunkte sind, wie es hier steht, die Forderungen des Gesetzes. Er kommt mit dem Gesetz Gottes selbst. Gott hat Prinzipien. Gott hat Regeln aufgebaut. Es gibt physische Regeln. Wenn du einen Stein wirfst, dann fliegt er nicht nach oben, er fliegt nach unten. Durch deine Muskelkraft wirst du der Erdanziehungskraft widerstehen, wenn sie größer ist. Aber irgendwann hört sie auf und die Erdanziehungskraft wird stärker und der Stein fällt hinunter. Es sind Gesetze, die kann man nicht abwählen. Es gibt Gesetze, die sind nicht relativ. Die sind von Gott gegeben. Aber genauso gibt es auch moralische Gesetze. Es gibt viele Gesetze. Ihr kennt die 10 Gebote wahrscheinlich. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst Mutter und Vater ehren. Ich glaube, keiner von uns hat sein ganzes Leben lang alle 10 Gebote perfekt eingehalten. Du weißt das. Gott weiß das. Aber Satan weiß das auch. Er hat die beste Checkliste. Und er kommt mit diesem Schuldschein, das heißt, er kommt mit diesen Beweisen und sagt, hey Ruben, hat hier und hier und hier und hier dein Gesetz übertreten. Du bist doch ein gerechter Gott, nicht wahr? Ich weiß, dass du Ruben magst, der ist dir sympathisch. Aber du bist auch ein gerechter Richter. Was wirst du tun? Subjektiv sein. Und er kommt mit dem Schuldschein und er ist real. Und er ist real und er hat diese Kraft dazu zu sagen, okay, aufgrund seiner Übertretung, aufgrund Rubens Übertretung, musst du mir die Hände geben. Er gehört mir. Er gehört mit mir, ist in meinem Reich. Und auch wenn ich eines Tages verdammt werde, er gehört zu mir. Einer für alle, alle für einen. Alle, die mir gehören, kommen mit mir mit. Und das ist ein größter Wunsch. Er weiß, dass sein Untergang besiegelt ist. Aber das Dämonische, das dahinter ist, ist nicht, dass er entkommen möchte, sondern Schadenmaximierung an der Schöpfung Gottes. Er kann Gott nicht schaden. Aber das, was er am liebsten hat, möchte er am meisten beschädigen. Und das Gegenteil von dem, was Gott vorhat, erreichen in deinem und in meinem Leben. Und meine Schuld und deine Schuld ist das, was er in der Hand hat, das, was ihm Kraft gibt. Wie einem Anwalt, der vor dem Richter kommt, noch wenn der Richter das letzte Wort hat, weil der Anwalt, der Ankläger die Beweise bringt. Er zwingt diese Beweise, dieser Schuldschein, den Richter, gerecht zu handeln. Und so zu handeln, wie es der Ankläger möchte. Aber auf diesem Tag hin hat sich etwas geändert. Vor 2000 Jahren am Kreuz änderte sich etwas, weil es war nicht nur Jesus Christus, der am Kreuz hing, es war nicht nur der Richter selbst, der die Lösung brachte, sondern durch das, was er gebracht hat, geschah etwas. Und zwar, es wurde Satan, der Ankläger selbst, ans Kreuz genagelt. Das hätte er nicht erwartet. Er hat es dazu gebracht, die Menschen zu manipulieren, die Leute zu verführen, in den Judas hineinzufahren. Der Teufel fuhr in ihn hinein, sagt die Bibel. Die Hohepriester in Arroganz und Ungerechtigkeit zu bewegen, Pilatus und das Römische Reich dazu zu bewegen, ungerecht zu sein, die Massen, die vor ein paar Tagen, wir feierten letzten Sonntag, den Palmsonntag, Hosanna, Sohn Davids, zu Jesus zu rufen, jetzt zu rufen, zum Tode mit ihm. Er hat das geschafft und er hing dort. Das war eine Freude. Aber er wusste nicht, dass an dem Tag auch er ans Kreuz genagelt wird. Dass auch an dem Tag seine Kraft genommen wird. Weil durch das, was Jesus getan hat, geschieht was? Der Schuldschein, der Schuldspruch gegen dich und mich hat keine Gültigkeit mehr. Er wurde entkräftigt. Am Kreuz wurde Satan entkräftigt. Das heißt, er hat keine Beschuldigung mehr vorzuweisen. Warum? Weil deine Schuld und meine Schuld, sie ist real. Aber genauso real ist, dass Jesus sie auf sich genommen hat. Dass er meine Schuld auf sich genommen hat. Das heißt, dieser Schuldspruch ist eigentlich befriedigt. Das Gesetz oder, die Gerechtigkeit wurde befriedigt, indem sie schon bezahlt wurde. Und wenn schon jemand bezahlt hat, dann muss kein zweites Mal dafür bezahlt werden. Du kannst eine große, fette Strafe bekommen, weil du, keine Ahnung, mit 120 auf der Schlosstangente unterwegs warst. Ja, es kann eine saftige Strafe sein. Wenn du sie einmal bezahlt hast, ist es aber erledigt. Du wirst kein zweites Mal das bezahlen müssen. Auch wenn es geschieht, dass vielleicht irgendwo in der Datenbank, in der Software des Innenministeriums, irgendein Programmierfehler geschieht und du bekommst nochmal eine Zuschrift mit derselben Anzeige. Sie ist aber nicht mehr gültig, auch wenn du sie ein zweites Mal bekommen hast. Warum? Weil es wurde bezahlt. Und genauso hat auch dieser Schuldschein, der das Todesurteil für dich und für mich war, an Kraft verloren, weil es wurde schon bezahlt durch Jesus. Ja, wie großartig. Wie weise Gott ist. Wie liebevoll Gott ist. Er bleibt gerecht, aber gleichzeitig spricht er die Ungerechten gerecht. Aber es war noch ein Sieg dort, und zwar die gottfeindlichen Mächte und Gewalten, Satan, die dämonischen Kräfte, sie wurden entwaffnet. Sie wurden entwaffnet und ihre Ohnmacht wurde der Welt zur Schau gestellt. Das heißt, der Teufel wurde entwaffnet und er hat nun keine Kraft mehr, durch die Sünde den Tod zu bringen. Das, was uns den Tod bringt, das, was uns die Verdammnis bringt, ist die Sünde. Die Sünde wird auch biblisch genannt, der Stachel des Todes. In dem steckt die gesamte Kraft. Aber an dem Tag wurde dem Teufel die Waffe aus der Hand genommen. Die Waffe, uns zu verdammen auf ewig. Ich weiß, ein bisschen komplizierter heute Abend vielleicht. Aber denkt mit ein bisschen. Ihm wurde die Kraft genommen. Die größte Waffe wurde ihm entzogen. Und es war eine Blamage für ihn. Das, was für uns am stärksten als Waffe, wurde ihm weggenommen. Es wird diese Zeichentrickfilme, wo irgendjemand mit einer großen, großen Waffe kommt und er versucht zu schießen und er weiß nicht, dass irgendwo im Hintergrund die kleinen Figuren etwas da geändert haben und als er kommt und er möchte mit voller Kraft gegen seine Feinde schießen, kommen nur Seifenblasen raus. Der Teufel kann nur noch Seifenblasen gegen die schießen, die Christus gehören. Die Bibel sagt, er ist wie ein brüllender Löwe und der Vergleich ist wie. Das heißt, der Löwe schaut aus wie ein Löwe. Der Teufel schaut aus wie ein Löwe, aber es ist nur ein Faschingskostüm. Er ist kein Löwe. Er hat kein Gebiss mehr, er hat keine Zähne mehr, er hat keine Bisskraft mehr. Er wurde entwaffnet. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Er wurde nicht nur entkräftigt, er wurde nicht nur entwaffnet, er wurde auch entmündigt. Er wurde auch entmündigt, weil er hat nicht mehr das letzte Wort über die Menschheit. Bis zum Tage der Kreuzigung hatte der Teufel das letzte Wort. Und das war Verdammnis. Und das war Feindschaft zu Gott. Und es war Ohnmacht, da rauszukommen. Aber Jesus kam und er entmündigte ihn. Er hat nicht mehr das letzte Wort. Das letzte Wort hat Gott gesprochen, indem er durch Christus den Sieg gebracht hat. Und wir können sagen, dass an dem Tag der Teufel gekreuzigt wurde. Und es gibt alte Bilder, und die sind ganz interessant, wo man ein Kreuz sieht und auf diesem Kreuz sieht man eine Schlange, die angenagelt ist. Es gibt sogar ein altes rumänisches Gedicht, das spricht über das Kreuz, ich glaube über die 7 Siege am Kreuz. Und zum Ende wird das aufgedeckt und Christus kommt runter, Christus siegt, aber am Kreuz bleibt die Schlange angenagelt. Das hat er nicht erwartet, aber an dem Tag wurde er angenagelt. Und das ist eine alte Prophetie eigentlich aus dem Alten Testament, im ersten Buch Mose schon, wo über die Schlange das Urteil gesprochen wird. Und Gott selber sagt, er, der Sohn, der kommen wird, der Sohn, der aus seiner Frau geboren wird, du hast Schaden und du hast Urteil und du hast Verdammnis in die Menschheit gebracht durch deine Verführung. Aber es wird jemand kommen, der aus der Frau geboren wird. Und er wird dir den Kopf zertreten. Ja, du wirst ihm in die Ferse stechen. Anspielung an die Kreuzigung. Ja, du wirst ihm in die Ferse stechen, sagt Gott. Aber er wird dir eine tödliche Wunde verpassen am Kopf. Wird dir die Kraft nehmen, dort wo die Kraft ist, dort wo das Gift einer Schlange ist, dort wo die Zähne sind, dort wo all diese heimtückischen Strategien der Angriffe auf die Beute gemacht werden. Dort wird der Sohn Gottes hineintreten und in die Kraft nehmen. Und das ist am Kreuz geschehen. Also können wir sagen, dass die zweite Person, die sozusagen gekreuzigt wurde, der Satan ist, der Ankläger. Das tat Gott. Das tat die Weisheit Gottes. Aber es hört nicht hier auf. Wisst ihr, es wäre sehr, sehr schön, wenn es hier aufhören würde und ich sagen würde, ja, es ist vollbracht, es passt. Aber es muss weitergehen. Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben für alle Menschen. Es gibt da viele Philosophien und viele Theorien, aber ich glaube, dass im Kreuz Jesu Christi genügend Kraft ist, um die Sünden aller Menschen in allen Zeiten für immer abzudecken und jedem Menschen das Heil zu bringen und jedem Menschen Erlösung zu bringen und jedem Menschen das ewige Leben zu schenken. Aber die Tatsache ist, dass nicht jeder davon kostet und jeder da hineintritt. Wo ist das Problem? Das Problem ist, glaube ich, oft, dass Menschen das Leben oder das Leben als Christen so sehen wie einen Kinobesuch zum Film Passion Christi. Ich weiß nicht, ob ihr noch den Film kennt. Ich habe mir nie ganz angeschaut, weil es war mir zu grauslich und ich wollte da auch nicht jetzt mir ein Bild machen einer Fantasie eines Menschen, der sich das vorgestellt hat, weil es war sicher anders. Und ja, auf jeden Fall, viele sehen das okay. Du hockst dort im Kino, du siehst die ganzen blutigen Auspeitschungen und die Kreuzigung und extrem in die Länge gezogen alles und im Detail erklärt und du sitzt dort und isst Popcorn und sagst, wow. Und wenn du vor Schreck einen trockenen Hals bekommst, nimmst du einen Schluck Cola. Und du gehst raus und sagst, hey, ich glaube das, war ein cooler Film, hat mich gut unterhalten. Aber weißt du, eigentlich glaube ich das auch. Und viele Menschen leben genauso als Christen. Sie schauen zu Ostern auf das Kreuz, sie schauen zu Ostern auf das, was Jesus gemacht hat und sagen, wow, hey, das hat er gemacht, ich bin fasziniert, das ist mein Jesus. Und für sie bleibt es dabei. Aber die Tatsache ist, dass, damit das vollbracht ist, am Kreuz 3 Personen hängen müssen. Es war der Richter selbst, Gott, der Mensch wurde in Jesus Christus. Es war der Ankläger, der Satan, der entmachtet wurde, dem die Kraft genommen wurde, der angenagelt wurde. Und es muss eine dritte gekreuzigte Person geben. Das ist der Angeklagte. Das sind wir. Paulus sagt weiter in Kolosser 3, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Er spricht zu Christen und sagt, dass diese Menschen, die an Jesus glauben, sie sind gestorben. Sie müssen auch einen Moment der Kreuzung gehabt haben. Und Paulus bringt das noch detaillierter und sagt in Galater Kapitel 2 mit 20 über sich als Christ und über diejenigen, die Jesus nachfolgen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Was meint er damit? War er wirklich physisch dort am Kreuz? Wurde wirklich Jesus und Paulus auf ihn draufgelegt und Nägel durch beide Hände durchgebohrt, durch alle vier Hände und durch alle vier Beine? Nein, er meint das, wie meint er das? Aber nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich bin gekreuzigt, aber ich lebe. Weil nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch, also was ich jetzt physisch lebe, das lebe ich im Glauben an Gott, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Sprich, er starb gegenüber sich selbst, seinem alten Leben. Er hat es aufgegeben. Er hat abgeschlossen damit. Ja, am Kreuz möchte Paulus sagen, hat Jesus meine Sünden genommen. Er hat diesen Schuldbrief vernichtet. Alles, was mich angeklagt hat. Gleichzeitig ist am Kreuz auch das gestorben, was diese Schuld verursacht hat. Meine sündige Natur. Mein Ego. Mein rebellischer Wille, gegen Gott zu agieren. Ich war religiös, sagt Paulus. Aber ich war Gott fremd. Ich habe mein Leben selber in die Hände genommen. Ich bin meinen Weg selber gegangen. Aber am Kreuz habe ich all das, was in mir das Potenzial hat, Gott fein zu sein, aufgegeben. Und ich habe Christus ab da in mir leben lassen. Die biologische Realität ist, dass wir leben und jedes biologische Leben eines Tages stirbt. Die spirituelle Realität ist genau umgekehrt. Damit wir nicht mehr erlangen können, müssen wir zuerst sterben. Und das ist der dornige Teil von Ostern. Das ist die zweite Medaille. Dass ein gekreuzigter Christus erst dann vollkommen in mir leben kann, wenn ich sterbe. Wenn ich meine alte Natur aufgebe. Wenn ich die Sünde aufgebe. Und wenn ich Christus in mir Raum gebe. Ich möchte nicht mehr durch diese Verse gehen, weil die Zeit vorangeschritten ist, aber hier spricht Paulus weiter und sagt, dass wir all diese Sachen unseres Lebens, diesen alten Menschen, dieses alte Gewand ablegen sollen, abtöten müssen. All das, an dem wir so festhalten oft, ist eigentlich widerwärtig vor Gott. Und wir müssen sie ablegen. Und gleichzeitig müssen wir ein neues Gewand anziehen, weil Gott uns einen neuen Menschen kleiden möchte, eine neue Identität geben möchte. Viele Christen glauben an Christus. Viele von euch glauben an die Vergebung der Sünden. Viele von uns beten sogar. Aber viele von uns leben weiterhin in Sünde und es hat sich nichts geändert und kein Mensch von außen würde irgendwas checken, wenn wir es nicht sagen würden. Wir sind Christen. Nicht ein komplettes Aufgeben vor Gott. Ein Sterben. Ein Kapitulieren. Ein sich mit Jesus im Tod identifizieren und dann sagen, ich gebe komplett auf. Ich möchte nicht nur Vergebung der Sünde. Ich möchte nicht nur meine Sünden mit dem Schuldbrief am Kreuz genagelt sehen. Ich möchte das in mir, was das hervorgerufen hat, diese Sünde hervorgerufen hat, mich selbst aufgeben, dieses alte, sündige Ego. Und Gott schenkt ein neues Herz. Aber genauso wie in jeder Herztransplantation der Chirurg niemals ein zweites Herz einpflanzt, sondern das alte zuerst rausnimmt und dann das neue, gesunde Herz einbaut, so kann auch Gott nicht ein neues Herz geben, das dir ein siegreiches Leben über die Sünde schenken kann, geben. Er kann es dir nicht einpflanzen, er hat es. Er hat durch Christus das Potenzial. Er kann es tun, aber du musst das Alte. Die dritte Person, die dann das Kreuz bekommen hat, sündiges Ego, ist dieser alte Ruben, in dem all das Potenzial steckt, zu sündigen. Und auch zu sagen, ich mache es morgen besser, dass der alten ich mache es besser. Nein. Ich kann es nur sterben lassen, Und Gott kann es besser machen. Ich kann es nur sterben lassen und aufgeben. Und darin besteht meine und deine Aufgabe. Ein Kreuz und drei Gekreuzigte. Jesus ist freiwillig zum Kreuz gegangen. Der Teufel wurde hinaufgezwungen durch die Kraft Gottes, durch den Akt, dass er selber in sich die Schuld aufnahm und bezahlte. Aber du und ich, wir haben die freie Entscheidung, was wir tun möchten. Aber von meinem und von deinem Handeln hängt ab, ob das Kreuz Jesu für dich effizient ist. Hängt ab, ob du Ostern wirklich authentisch feiern kannst. Ob du dich wirklich freuen kannst, dass Jesus für dich gestorben ist. Ob du dich wirklich freuen kannst, weil es effektiv geworden ist, dass Jesus für dich auferstanden ist, weil du ein neuer Mensch geworden bist. Was entscheidest du zu tun? Ich lade euch ein, aufzustehen jetzt am Abend, am Ende des Abends. Und wir möchten ins Gebet gehen. Wir möchten, so wie Andi gesagt hat, dankbar sein für das, was Jesus getan hat. Aber so oft missverstehen wir Gott. Wir missverstehen Gott. Er liebt uns und seine Liebe, weil Liebe man nicht aufzwingen kann, seine Liebe hat sich hingegeben. Liebe zwingt nicht. Liebe manipuliert nicht. Liebe gibt sich hin in der Hoffnung, dass das Gegenüber, dass der Gegenüber diese Hingabe als eine Einladung versteht. Die meisten verstehen das als Profitanten. Oh, ich bekomme Geschenke. Du bekommst Geschenke. Wir bekommen Geschenke. Man gewöhnt sich dran. Überleg dir eine normale Beziehung, wo einer immer Geschenke gibt. Er gibt Geschenke und der andere sagt, oh super, meine Lieblingszuckerl, meine Lieblingsblumen, ein netter Urlaub, oh, neue Autoreifen. Okay, das ist nicht so romantisch, aber nötig. Oh, das und sagt, oh, danke, super, danke. Und vielleicht sagt er noch, bitte nächstes Mal Pirelli, nicht Kontinentalreifen. Nächstes Mal bitte nicht mehr Nelken, sondern das. Welches Gefühl hättest du als jemand, der investiert? Du willst die Person nicht zwingen, aber du gibst dich hin mit der Hoffnung, dass der andere das versteht als eine Einladung und als Echo sich auch hingibt. Und erst dann können wir von einer Beziehung sprechen. Vorher kann man vielleicht als Profitant sprechen, einer Schmarotzer. Blutekelbeziehung. Er saugt vom anderen. Toxische Beziehung. Es gibt ja viele moderne Worte. Vielleicht haben wir eine toxische Beziehung zu Gott. Oh, Jesus ist gestorben. Er gibt. Er vergibt. Und es klappt nicht. Das Gebet klappt nicht. Die Beziehung klappt nicht. Die Sünde ist noch da. Aber Jesus ist ja gestorben. Er hat ja gegeben. Warum klappt das nicht? Weil auf dem Kreuz noch ein Platz ist und der leer ist. Und der Platz ist für dich und für mich. Weil wir in einer Doppelbeziehung leben. Wir wollen mit Jesus unterwegs, wir möchten auch unserem eigenen Ego dienen. Das klappt nicht. Gott ist sehr eifersüchtig. Er möchte dich komplett haben, nicht geteilt. Und heute Abend lädt er dich ein, wie ich vor längerer Zeit mal geprägt habe, zu sterben, damit du leben kannst. Dich aufzugeben, damit du dich neu finden kannst. Loszulassen, damit dich Gott auffangen kann. Komplett du dich geliebt fühlst, vergeben fühlst, befreit fühlst. Das, was du in der Welt gesucht hast und nur noch auf Dornen gestiegen bist, noch gebundener, noch kälter, noch satter vom Leben bist, dass du das alles endlich in Gott findest. Wir möchten beten heute Abend. Wir möchten weinen vor Gott, wenn es nötig ist. Wir möchten ihm danken. Und wir möchten uns ihm hingeben. Möchtest du das tun? Sag ihm das. Lass uns beten.